bürgerliche Philosophie beschreibt sich seit dem 18. Jahrhundert als Aufklärung. So wie das Licht die Gegenstände reflektiert, gebrochen ins Auge fällt und dadurch die Menschen sehend macht, sollte Aufklärung Licht ins Dunkel bringen. Mit dem Ideal des Lichts war dabei ein emphatischer Anspruch auf menschliche Emanzipation und Befreiung verbunden. Mithilfe von selbstständiger Erkenntnis und Selbsterkenntnis sollte keine irdische Instanz mehr existieren dürfen, die nicht vor dem Richterstuhl der Vernunft bestehen könne. Dieses Ideal konnte die Aufklärung nicht einlösen, weil sie nicht dazu in der Lage war, ihre Voraussetzungen einzuholen. Der Richtspruch der Vernunft ist dahingehend tatsächlich in der Sphäre des Rechts befangen, als dass er der Rationalität des Citoyen entspricht, der seine materiellen Voraussetzungen permanent von sich abspaltet, um sich als souverän behaupten zu können. Während im gleißenden Licht der bürgerlichen Universalität das Gesetz der Gleichheit gilt, bleibt im Dunkeln, was die gesellschaftliche Grundlage aller bisherigen Kulturleistung ist, Ausbeutung und Herrschaft. Die Enteignung von den Bedingungen, über das eigene Leben bestimmen zu können, Privateigentum, und die gewaltmäßige Sicherung dieses Zustandes, die sich bis in die Subjekte hinein verlagert hat, Staat, haben das 20. Jahrhundert entgegen seinem Selbstverständnis zu einem Jahrhundert der Finsternis gemacht. Auch die historische Arbeiterbewegung, die sich ebenfalls die Lichtmetaphorik zu eigen machte, ihr Brüder zur Sonne, zur Freiheit, konnte den katastrophischen Verlauf dieses Jahrhunderts nicht aufhalten.
Ich erinnere mich noch sehr genau an das Internat des Gymnasiums in Nantes um 1920 herum. Ein etwas verrückter Wind, wie mir immer schien, wehte seit Kriegsende über dieser merkwürdigen Stadt. Damals waren diese Temperaturverhältnisse besonders stark spürbar und gewiss nicht ohne Einfluss auf den erstaunlichen Aufruhr, zu dem es in der internen Abteilung unter dem Bleidach kam. Jede Nacht Hexensabbat auf dem Dachboden, wohin sich die aus dem Schlafsaal entflohenen ängstlich, aber im Hochgefühl gegen Mitternacht bei völliger Dunkelheit aufmachten, nicht zu beschreibende Hemden schwenkten, Ölsardinen als Festschmaus verspeisten und aus Übermut die Zisterne verschmutzten, aus der die Küchen versorgt wurden und dann darin badeten. Ein wahnsinniger Lärm von Fäusten, die auf Holzbeschläge einhämmerten. Ich habe ihn heute noch im Ohr, zog sich eines Nachts von 10 bis 4 Uhr morgens hin, während der Aufseher stieren Blickes und völlig übermüdet den Hauptgang wie ein Mondsüchtiger mit langen mechanischen Schritten auf und ab ging, und zwar mit einem verbissenen Grimm, für den es in der Welt der Erwachsenen kaum ein Beispiel gibt. Glassplitter eines Lampenzylinders im Bett des eben genannten, nicht ohne dass sich auch Petroleum auf das Bettzeug in Bitterkeit ergoss. Eine richtige Höllenmaschine im Papierkorb des Repetitors, der, vom Morgenwein gezähmt und vom Schlaf der Gerechten übermannt, in der Studierstube schnarchte, während der Tafellappen wie eine Fahne auf Halbmast aus seiner Rocktasche hing und der ganze Studiersaal aufrecht stehend die Internationale krönte.
Eine radikale Kritik, welche Voraussetzung für eine Abschaffung von Staat und Privateigentum ist, muss sich im 21. Jahrhundert jener Geschichte widmen, die sich unter der Oberfläche der offiziellen Geschichtsschreibung vollzieht und dadurch dem Licht der reinen Vernunft entgeht. Der Geschichte der durch die Zivilisation entstellten menschlichen Triebe und Leidenschaften. Einen möglichen Ansatzpunkt findet diese Kritik, der kein Gegenstand so randständig und kein Gebiet zu trivial erscheinen kann, in der Sphäre der Kunstproduktion, die materialistisch zu durchdringen ist. In der modernen Kunst lässt sich die Verdunklung nachvollziehen, was Adorno gleichermaßen als Konstatierung wie als Forderung ausdrückt. Radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz. Dort, wo die Kunst sich scheinbar am weitesten von der Wirklichkeit entfernt hat, in der höchsten Abstraktion, zeigt sie sich als konzentrierter Ausdruck des Äußersten und Finstersten der Realität, vor der sie bestehen muss. In den Bildern Malevichs und Soulages, die den Anspruch der Abbildung abgelegt haben, kommt der Fluchtpunkt zum Vorschein, den das Prinzip der Abstraktion in sich trägt. Sie sind höchstens noch Variationen von Schwarz. Mit Adorno ist am Anspruch der rettenden Aufhebung der Kunst festzuhalten, denn die schwarze Kunst trägt Züge, die, während sie ihr endgültiges, die geschichtliche Verzweiflung besiegelten. Soweit, wie es immer noch anders werden kann, mögen auch sie ephemer sein.
Schwarz meint in diesem zweiten Zusammenhang die Verdunklung und Destruktion des Sinns, sowohl im Kunstwerk selbst, als auch in den Verstehens- und Aneignungsprozessen auf der Seite der Rezipienten. Schwarz als Metapher für Sinnentzug und Hermetik innerhalb der Kunst bezeichnet eine Leerstelle, eine Position des Werkes, das sich jeglicher Deutung entzieht. Zwischen Goethes Wilhelm Meister und Beckets Der Namenlose liegen Welten.
Eine Voraussetzung dafür, dass es anders werden kann, ist, dass sich die verbliebenen Revolutionäre der Vergangenheit annehmen, um die historischen Bewegungstendenzen ins Bewusstsein zu holen. Auch wenn sich freilich aus der Geschichte keine Lehre ziehen lässt, mithilfe derer Befolgung ein zukünftiges Gelingen garantiert wäre. Der Surrealist Julian Gracq hat uns 1947 darauf hingewiesen, dass die Revolutionäre, fasziniert vom Gebrauch der Handwerkszeuge für eine tiefgründige Geschichtsauffassung, die das 19. Jahrhundert ihnen mit Marx hinterließ, zu oft zu ihrem Vorteil die empirische Kontrolle gewisser unmittelbarer Antriebskräfte der Geschichte vernachlässigten, die sich unglücklicherweise plötzlich, man denke nur an den Umsturz von 1933, als Explosivkräfte zu erkennen gaben. Was Gracq mit diesen Antriebskräften meint, sind jene entstellten menschlichen Triebe und Leidenschaften, welche die Aufklärung von sich abgespalten hat und die, nachdem sie eine Weile unter der Oberfläche gegärt hatten, der Faschismus ohne Schwierigkeiten aufnehmen konnte. Es ist kein Zufall, dass die Nazis stets eine Faszination für die Farbe Schwarz und, damit verbunden, für die Symbole des Todes an den Tag legten. Der Todestrieb bürgerlicher Subjektivität transformiert sich in der Ideologie des Faschismus zur offenen Todesbejahung. Dass sich die Symbole des Todes, kulturindustriell transformiert, heute höchster subkultureller Beliebtheit erfreuen, ist deshalb ernst zu nehmen. Es ist herauszufinden, welche Sehnsüchte dem zugrunde liegen und aus welchen Selbstverhältnissen diese entspringen. Nicht, um sie moralisch von einer Warte vermeintlicher Hochkultur aus zu verurteilen, aber auch nicht, um ohne Misstrauen der Faszination an ihrem Triebziel zuzustimmen. Aufklärung, der die Treue zu halten ist, durchbricht ihre Schranken, wenn sie sich ihrer dunklen Seite anzunehmen weiß, ohne ihr zu erliegen.
Nach dem Selbstmord eines kokainsüchtigen Studienaufsehers erhängten sich der Repetitor und dessen Frau. Der Sohn eines reichen Gerbers, vom häufigen Besuch geschlossener Häuser völlig verdummt, weihte mich mit schweren Gliedern in die Schönheiten von Rolla ein. Von der Schule Verwiesene ohrfeigten mit lauten Klatschen das Verwaltungspersonal ohne jede Hemmung auf den Gängen. Sonntags entliehen sich Interne mit Ausgang ohne große Formalitäten auf der Straße abgestellte Wagen und machten eine Landpartie. Andere mit lebenslänglichem Ausgangsverbot reisten mit einer Bahnsteigkarte in der Tasche während der Spaziergänge ab und wurden 200 Kilometer entfernt wieder aufgegriffen. Die Preisverteilung wurde zur Apotheose, denn während sich die Besten der Schule zur üblichen Feierstunde im Grand Théâtre versammelt hatten, brachen geschickte Hände im offenen Kampf das Büro des Direktors auf, während Betten, die aus dem Schlafsaal im zweiten Stock stammten, dutzendweise zerschmettert auf dem Hofpflaster landeten. Diesmal bekamen das Direktorat und schließlich doch Angst.
Eine Zuwendung zu dieser unterirdisch verlaufenden Geschichte oder zu jenen unmittelbaren Antriebskräften führt uns zudem unweigerlich zu einer Betrachtung des Alltagslebens, in dem die Menschen voneinander getrennt sind und daher die gesellschaftliche Bedingtheit der individuellen Verzweiflung oftmals unerkannt bleibt. Das Alltagsleben hat keine Geschichte. Es sind die Zyklen und Rhythmen des Alltagslebens, unweigerlich verbunden mit der Lohnsklaverei oder der zwangsmäßigen Armutsverwaltung, die inmitten der Zentren des kapitalistischen Reichtums die Depression als eine Volkskrankheit erzeugen. Es sind die Trennungen des Alltagslebens, die es so erscheinen lassen, als wäre es doch nur eine flüchtige Bekannte oder ein entfernter Freund, und wieder mal jemand in der Psychiatrie gelandet ist. Immer noch das medizinische Pendant zum Gefängnis. Jemand, für den oder die man keine Verantwortung übernehmen muss oder kann. Wir stehen hilflos und machtlos vor der Verzweiflung der anderen, die uns in scheinbaren Ausnahmefällen nur unsere eigene Situation vor Augen führen. Sich mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen und sie theoretisch zu durchdringen, ist notwendig, ersetzt aber nicht die andere Notwendigkeit, in gegenseitiger Hilfe jene kollektive Aktion vorzubereiten, welche die Situation erzeugt, die jede Umkehr unmöglich macht.
Lautréamont spricht von der kindlichen Kehrseite der Dinge. Ich denke dabei an jene kurzhaarigen Studentinnen und die Gymnasiasten der russischen Tyrannei, die mit 18 Jahren gehängt, die unmittelbar und ganz selbstverständlich von der Schulbank weg zu Bombenlegern wurden und die, kurz gesagt, eine menschliche Bahn repräsentieren, wie sie geradliniger nicht denkbar ist. Die der völlig bedingungslosen Auflehnung. Den ganz unfreiwilligen Beweis hierfür, der darum noch mehr wiegt, liefert, trotz der dem Polizeimenschen eigenen Abgestumpftheit, eine Seite aus den Erinnerungen des Gendarmerie-Generals Gerasimov. Das Touristengasthaus im Wald, mit dem sich die Uchana um 1907 herum einen Augenblick lang beschäftigte, liegt weltverloren, von glitzernden Birken und Espen umgeben, mitten im dichten karelischen Wald und ist ein paradiesisches Phalanstère, in dem kaum der Schule erwachsene Studenten beisammenleben und für die dieses gemeinsame Leben offenbar weiterhin eine ideale Bruderschaft darstellt, einen natürlichen, auf der Schulbank geschlossenen Bund, deren Liebe der Dichtung, der Musik und den Picknicks am Ufer der Seen gilt, die aber jede Woche den Zug nach Petersburg nehmen, die Koffer obenhin voll mit Dynamit.
Hoffen, mit Kunst, Spektakel, Revolution zur Verallgemeinerung der kollektiven Kritikerin beitragen zu können. Im März 2020 ist die 7. Ausgabe des Magazins Kunst, Spektakel und Revolution erschienen. Das Heft beschäftigt sich mit Dunkelheit und Schwarz in der Kultur. Es enthält 12 Texte und kann bezogen werden über spektakel.blogsport.de.